Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 26. November 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, viele Leute haben selber schon die sehr negative Erfahrung gemacht. Es gibt eine Einbruchserie in der Schweiz. Überall wird eingebrochen. Und man weiss natürlich auch, dass es sehr viele Kriminaltouristen sind auf der einen Seite. Also Leute, die schnell kommen, gehen klauen und dann wieder gehen. Und auch Asylbewerber. Philipp Müller macht jetzt einen sehr brisanten Vorschlag. Dominik, was sind da die Einzelheiten?
Ja, der Berner Sicherheitsdirektor Philipp Müller, FDP, er fordert von Beat Jans, dass man das Asylgesetz verschärft und eben kann Ausschaffungshaft anordnen bei abgewiesenen Asylbewerbern, die kriminell werden. Und zwar, das hat er uns gesagt, und ihr könnt das auf nebelspalter.ch nachlesen, mindestens ein Jahr. Es sei klar, dass man ein Problem hat. Auch die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass es eine Diebstahl- und Einbruchserie gibt. Die Berner Polizei hat bereits davon abgeraten, Schmuck zu tragen oder Geld bei sich zu haben. Und ja. Sie bestätigt auch, dass Täter oft abgewiesene Asylbewerber aus Nordafrika sind. Und darum fordert er das. Er sagt auch, es sei klar, die Leute verstehen nur die Sprache der harten Konsequenzen. Wer klaut, muss ins Gefängnis.
Jetzt sehen wir mal, wie weit wir sind, oder? Wenn man das nämlich das erste Mal hört und das Gefühl hat, ja eben, also das ist ein Asylbewerber aus Nordafrika ohne Aussicht auf Erfolg. Es wird praktisch niemand wird anerkannt als politischer Flüchtling aus diesen Ländern. Fragt sich sowieso, warum sind die überhaupt da? Hätten wir nicht Schengen, könnte man das Problem selber lösen. Und dann hört man also, dass die klauen. Und sie klauen ja nicht nur einmal, sondern sie klauen wiederholt. Das sind alles wiederholt. Die meisten sind Wiederholungstäter und so weiter. Sie sind auch organisiert. Und dann erfahrt man mit grossem Erstaunen, dass wir da eigentlich gar nichts machen. Dass wir einfach sagen, ja, kommen. Ich meine, die Verlotterung von unseren Gesetzen, von unseren Richtern und von unseren Behörden, das muss aufhören. Und wenn das nicht aufhört, dann werden die Leute alle das Gleiche erleben, was in Amerika jetzt passiert ist. Sie werden weggewählt. Ich finde es immer so herzig, wenn dann irgendwelche Politologen sagen, Misstrauen in die Bevölkerung, in die Behörden. Ja, da fängt es an, dass die Leute das Gefühl haben, der Staat schaut nicht mehr für sie. Und dann kommen so primitive Tipps. Ja, tönt doch keinen Schmuck mehr tragen, auch kein Geld mehr. Das Handy sollte ihr eigentlich auch nicht mehr mitnehmen. Vielleicht auch nicht mehr ein Auto fahren. Das Velo auch daheim lassen. Am besten geht ihr gar nicht mehr raus. Am besten geht ihr im Bunker. Das ist nachher der Tipp von unseren Behörden, die nicht bereit sind, solche kleine Diebe einfach wieder rauszuschicken. Einfach zu sagen, tschüss, hast deine Chance gehabt.
Also eben der Philipp Müller, der gibt sich nicht zufrieden mit dieser Situation. Er hat mir gesagt, und auch kommt im Text vor, oder? Das sei wirklich schlimm, die Polizei ist machtlos, weil es sich meist um kleine Delikte handelt. Man muss die Täter nach einer Nacht wieder freilassen. Ich habe gehört, dass so zum Beispiel in der Region Konolfingen wirklich in der Woche mehrere Einbruchdiebstähle vorkommen. Und dass man dann das Delikt gut, wenn man es findet, findet man es im Asylzentrum wieder. Und oft werden die Beamten von diesen Wiederholungstätern auch noch ausgelacht. Und der Philipp Müller sagt, Zitat, es geht jetzt darum, dass wir das friedliche Zusammenleben verteidigen.
Gut, das sagt er natürlich jetzt sehr nett. Das ist so, wie ein Politiker muss reden. Aber der Philipp Müller ist ein absolut tüchtiger Sicherheitsdirektor, einer der besten, die wir haben in der Schweiz. Und ist ja dann kein Zufall, wie Berner Medien sich die ganze Zeit auf N einschiessen. Der wird bekämpft, vor allem den Journalisten. Und man muss sagen, bitte brechen doch bei denen mal ein. Bitte holen mal den Computer ab bei denen, damit die nicht mehr den Schrott schreiben können. Das wäre nicht so schlecht.
Gut, noch eine Forderung, die er eben auch noch hat, die finde ich, weil die im Parlament auch diskutiert wird, oder? Er sagt, man müsse jede Unterstützung an Länder einstellen, die bei Rückschaffungen nicht mit der Schweiz kooperieren. Es darf für diese Länder weder Entwicklungshilfe noch andere Unterstützung mehr geben, bis sie alle ihre Bürger, die kein Asyl bekommen haben, wieder zurücknehmen.
Was ja auch Common Sense ist. Ich meine, was ist das? Ich meine, einmal hat man wirklich das Gefühl, die Leute sollten wieder in den Kindergarten und einfach lernen, Lego spielen. Dann kommt es wieder auf den normalen, gesunden Menschenverstand. Wie können wir Leute oder Länder unterstützen, die uns so nicht helfen, die so nicht kooperieren, aber nachher die hohle Hand machen und sehr gerne irgendwelche Entwicklungshilfe entgegennehmen. Gut, das ist ein Thema für den Ärger. Zu einem anderen Thema, das ab und zu auch mit Ärger zu tun hat, sind die EU-Verhandlungen. Da hat Christina Neuhaus heute in der Zürich-Zeitung interessanten Artikel geschrieben, der ein bisschen zeigt, dass sie, wie übrigens der Dominik Feusi natürlich auch relativ viel, viel weiss, was da in diesen Verhandlungen läuft. Dominik, was ist der Stand?
Ja, habe das sehr gerne gelesen. Es ist so eine Analyse, wie es den Gewerkschaften geht, oder? Und sie hat den Finger wirklich an einen Ort gelegt, wo interessant ist, weil Gewerkschaften, denen ist der Lohnschutz wichtiger als eine Schutzklausel. Sie nehmen lieber mehr Zuwanderung in Kauf als weniger Lohnschutz. Das ist ihnen wichtig. Sie haben sich auch eigentlich dafür eingesetzt, dass man gar nicht noch um eine konkretere Schutzklausel verhandelt. Der Bundesrat hat das gemäss der Christina Neuhaus am Anfang auch aus lauter Angst vor den Gewerkschaften nicht gefordert. Später, das wissen alle, die Bern einfach hören, hat man es dann ins Mandat hineingeschrieben. Jetzt verhandelt man das. Es gäbe dann möglicherweise, so schreibt Christina Neuhaus, eine Ventilklausel. Im Gegenzug müssen wir dann aber akzeptieren, dass EU-Studenten nicht mehr Studiengebühren zahlen. Also man sieht, wie man da auf dem Basar jetzt dort verhandelt. Das finde ich sehr interessant. Was auch noch interessant ist und den Gewerkschaften trotzdem wehtun wird, das ist, dass offenbar bei der Spesenregelung, also bei dieser Frage, ob wenn ausländische Gewerbler in der Schweiz arbeiten, ob die Schweizer Spesenregelung gilt oder die ausländische, dass dort die EU hart bleibt und sagt, da gibt es keinen Kompromiss, da dürfen wir dann die EU-Spesenregeln sozusagen verrechnen.
Genau, vielleicht, dass die Leute mal verstehen, warum das so wichtig ist mit den Spesen. Weil das tönt immer so kleinkariert. Oder? Und dann tönt eben vor allem so bürgerliche Pseudo-Unternehmer, die unbedingt in die EU gehen. Wir tönt jetzt keine Namen nennen, tönt sich dann lustig machen. Das sagen so kleinkariert. Dabei geht es natürlich um ein ganz, ganz typisches Schlupfloch, wie man eben gleich Lohndumping kann betreiben mit dieser Spesenregelung. Nehmen wir an, einen polnischen Arbeiter oder ein Handwerker will in der Schweiz arbeiten. Wenn die Spesenregelung von der Schweiz gilt, dann ist er mit den flankierenden Massnahmen, natürlich was den Lohn betrifft, nicht kompetitiv. Also dann muss er genau den gleichen Lohn bekommen, wie ein einheimischer Handwerker bei uns bekommt. Das ist ja der Witz von den flankierenden Massnahmen.
Und die gleichen Spesen?
Genau, und die gleichen Spesen. Also hat er keinen Vorteil. Wenn er aber die Spesen angeben von Polen, dann ist das Ganze etwas anders. Dann ist das viel, viel billiger. Dann wird er nämlich im Prinzip Lohndumping können machen mit einem kleinen Beschiss. Das ist natürlich dann ein Beschiss. Man macht dann in Polen natürlich eine andere Rechnung. Tut dann so machen, dass man dann zu Polen sagt, ja, wir haben ganz tiefe Spesen, weil bei uns die Hotelzimmer sind ja bei uns einfach irgendwelche Baracken und so weiter. Oder das Essen ist so billig in Polen, deshalb sind bei uns die Spesen so und so. Und so kann man natürlich Lohndumping machen. Deshalb ist die Spesenregelung, das ist wirklich wichtig. Eigentlich für Gewerkschaften sehr, sehr wichtig. Wobei man muss auch ein bisschen ehrlich sein, Gewerkschaften wissen ganz genau, dass es sehr viele Schlupflöcher gibt. Sowieso. Es geht ihnen viel mehr darum, dass sie gegenüber ihren Mitgliedern können behaupten, wir machen etwas dagegen. Deshalb ist die Spesenregelung für die Gewerkschaften sehr unschön, weil es ist formal greifbar, oder? Dass da Gewerkschaften eigentlich ein Schlupfloch müssten dulden, wo die EU, also nicht die EU, sondern die Unternehmer, die in der EU wollen, Leute in der Schweiz anstellen, können ausnutzen und sie werden es auch auf jeden Fall ausnutzen.
Und die andere Geschichte ist die mit den Studiengebühren, oder? Also das Parlament hat ja jetzt gerade beschlossen, dass Studiengebühren sollen für ausländische, also für EU-Studierende dreimal so hoch sein. Und RTS hat diese Woche geschrieben, was das würde bedeuten, nämlich 46 Millionen pro Jahr weniger Einnahmen. Das tönt jetzt noch nicht viel. Aber es ist gleich ein ansehnlicher Betrag. Und das Verrückte ist ja auch, dass man in dem Vorgang sieht, wie die EU mit uns umgehen würde. Also sie sagen dann, welche Parlamentsbeschlüsse, welche Sachen wirklich umgesetzt werden und wie. Also genau. An diesem Beispiel kann man eben sehen, was uns überhaupt droht mit der rechtlich-politischen
Abwehr. Die Naivlinge, die sagen, ja, dynamische Rechtsübernahme ist überhaupt nicht. Das geht in alle Details. Die EU kann nachher uns vorschreiben, was wir für Studiengebühren erheben. Besser gesagt, dass wir gleich Höhe erheben wie für EU-Bürger. Und es ist eben auch noch ein interessanter Fall, wie es erstens zeigt, dass die EU sich sehr wohl bewusst ist, dass es für sie sehr gut ist, dass sie so viele Studenten hat in der Schweiz, die studieren können an sehr guten Universitäten. Wenn es um die zwei ETHs geht, sind das Universitäten von einer Qualität, die es in der EU nicht gibt. Die EU schafft es mit keiner einzigen Universität unter Top 30 oder Top 40. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber sie sind absolute, sie haben nur noch Flaschenuniversitäten. Für sie ist es sehr wichtig, dass ihre Leute an der ETH studieren können. Und man sieht es an den Zahlen. Ganz extrem ist ETH Lausanne, wo unglaublich viele französische Studierende hat. Aber natürlich auch die ETH Zürich hat sehr viele EU-Ausländer. Und es hat in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen. Also es zeigt, dass es eben die EU völlig bewusst ist, das ist richtig ein Vorteil für uns. Ist auch pervers, dass ja die gleiche EU dann uns Horizon verwehrt hat und behauptet, eben, da müssen wir nicht mehr teilen. Gleichzeitig zeigt es ja, dass auch alles nicht stimmt, was unsere Rektoren die ganze Zeit behaupten, dass Horizon, dass wir da nicht mehr dabei sind, dass das ein riesen Nachteil ist. Offensichtlich für die EU-Studenten nicht. Die EU-Studenten kommen auch. Und bei den EU-Professoren ist es übrigens auch so, dass mehr EU-Professoren gekommen sind in die Schweiz, als gegangen sind, seit Horizon nicht mehr für die Schweiz in Frage kommt. Also, es ist unglaublich, und ich muss jetzt hier mal wieder den grossen Ärger loswerden, wie unsere absolut inkompetenten Diplomaten mit sich Gutschen fahren. Das geht so nicht weiter. So verhandelt man nicht. Weil gerade die Studiengebühren, meiner Meinung nach, wären ein super Druckmittel. Da hätte man jetzt eigentlich sollen der EU in Aussicht stellen. Du, wir tun es nicht nur einfach erhöhen, wir tun es verzehnfachen, wenn er weiter so blöd tut.
Das hätte man natürlich können, aber das hätte man nicht wollen. Man will lieber so den Schein von freundschaftlichen Beziehungen wahren. Morgen kommt der Herr Sefcovic auf Bern zu einem freundschaftlichen Nachtessen mit dem Herr Gassis. Es ist klar, dass dort, oder? Darum ist auch die Analyse erschienen von der Christina Neuhaus heute, oder? Dort geht es dann um die Kreuzkompromisse. Das machen nicht mehr die Verhandler in Brüssel, sondern das macht man auf der sogenannten politischen Ebene. Der Herr Sefcovic ist eigentlich nicht politische Ebene, er ist auch ein Bürokrat, aber man spielt ja so, wie wenn die EU-Kommissare politische Ebene wären und wir müssen uns sozusagen mit dem abfinden. Dort geht es dann wirklich darum, ob man noch bei der Schutzklausel etwas rausholt oder auch bei einem anderen Punkt, wo jetzt mehr für die Bürgerlichen ganz wichtig ist, das hat man auch noch ins definitive Mandat hineingeschrieben. Oder man will ja nicht, dass via Personenfreizügigkeit Leute in die Schweiz kommen, die Sozialhilfe abhängig sind und dann auch noch nach 5 Jahren einen Daueraufenthalt überkommen. Also sozusagen einen Daueraufenthalt in der schweizerischen Sozialhilfe. Das ist eine Bedingung von der Wirtschaftsverbände. Man will, dass keine Sozialhilfe angerechnet wird. Und so kein einziger Tag. Bei der EU sieht das anders aus. Sie wollen mindestens ein halbes Jahr, wenn sie können anrechnen. Also, dass du sozusagen trotzdem dann, wenn du irgendwie sozialhilfeabhängig bist, wenn es nicht mehr ist als ein halbes Jahr, dass du kannst da bleiben und zwar für immer und dann früher oder später auch eingebürgert werden. Und das wird im Abstimmungskampf zusammen mit der Spesenregelung, zusammen mit den Studiengebühren, zusammen mit den Winterreserven, wie wir letzten Freitag gesagt haben, die EU uns verbieten will, zusammen mit dem Inländervorrang, wo überhaupt keinem ist, und zusammen mit den ganzen institutionellen Regeln, das wird alles im Abstimmungskampf eine Rolle spielen oder schon im Parlament.
Genau, aber einmal habe ich schon das Gefühl, vielleicht bin ich da viel zu hart mit unseren inkompetenten Diplomaten. Wahrscheinlich sind die eben alle Mitglied von der SVP. Und sie wollen unbedingt das schlechteste Verhandlungsergebnis anbringen, das es je gegeben hat seit 1291. Und sie schaffen es. Ich glaube, sie schaffen es. Sie sind wirklich eigentlich super fähig. Sie werden das Verhandlungsergebnis anbringen, das todsicher vielleicht schon im Parlament scheitert und nachher todsicher vor dem Volk. Inkompetente Diplomaten, die noch nie verhandelt haben, die keine Ahnung haben, die machen vielleicht etwas sehr Gutes, weil sie eben heimlich eigentlich wahrscheinlich bei der SVP auf der Payroll sind, habe ich das Gefühl. Das ist das eine. Und vielleicht, Dominik, du hast es richtig aufgezählt. Ich meine, es sind alles die Details, es sind ein Rott nach der anderen. Aber am Schluss wird das in der Abstimmung gar nicht so eine grosse Rolle spielen. Am Schluss geht es den Bürgern einfach darum, hey, sind wir noch Herr im Haus? Machen wir unsere Gesetze selber mit unserem demokratischen Prozess, das heisst Bundesrat, Parlament, eventuell auch ein Referendum, eventuell eine Volksabstimmung. Oder macht das der Herr Sefcovic, der in seinem ganzen Leben noch nie gewählt worden ist und jedes Mal, als er angetreten ist in der Slowakei, ist der ehemalige Kommunist durchgefallen. Das ist die grosse Frage. Wollen wir eine Kolonie werden von der EU oder nicht? Und über das wird man abstimmen. Und da glaube ich, muss jetzt ehrlich sagen, wird das Ergebnis relativ klar sein. Gut.
Also man wird aber sagen, es ist alternativlos, oder? Wenn ihr das nicht, wenn ihr diese Krottenparade und diese Abhängigkeit, rechtlich-politische Anbindung nicht schluckt, dann geht es mit dem Wohlstand zu Boden in der Schweiz. Dann verliert ihr alles. Also auf das müssen wir uns gefasst machen, dass man irgendwo durch dann auch von den Gegnern muss sagen, schaut, so schlimm kann es eigentlich gar nicht werden. Man muss nur auf Deutschland, Frankreich
oder
so
schauen. Das sagen ja die ganz wenigen europhilen Unternehmer seit 30, 40 Jahren, dass wir am Verlumpen sind, weil wir nicht bei der EU sind. Komischerweise ist gerade umgekehrt herausgekommen. Die EU ist am Verlumpen, kurz vor dem Bankrott, wenn es so weitergeht. Deutschland, das wichtigste Land der EU, kommt fast nicht mehr vom Fleck. Man müsste ja eigentlich denken, es müsste gerade umgekehrt sein. Die Schweiz sollte ja eigentlich im Abgrund stehen und nicht Deutschland, aber komischerweise. Ich weiss auch nicht, die halten sich irgendwie nicht an die Rahmenverträge. Das Wirtschaftswachstum halten sich nicht an die Verträge. Gut. Wer sich für Energiepolitik interessiert, und das ist genauso ein wichtiges Thema natürlich wie die EU, und zweitens hat es ja mit dem Stromabkommen auch mit dem etwas zu, aber die Energiepolitik ist wirklich etwas vom Wichtigsten. Ist auch etwas vom Wichtigsten, weil wir da eigentlich als Schweiz erstens gute Voraussetzungen haben. Wir haben unglaublich viel Wasserkraft, wir haben Atomkraft, wir könnten eine ganz gute, souveräne Energiepolitik machen. Dafür braucht man aber Kenntnis. Viele Leute haben die Kenntnis nicht, deshalb hören jetzt gut zu, wo noch die Kenntnis relativ leicht und relativ kompetent, nein, nicht relativ kompetent, super kompetent überkommen.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch.
Ja, wir müssen noch einmal natürlich über den Abstimmungssonntag reden. Der Tagesanzeiger hat eine sehr interessante Analyse gebracht. Ivan Städtler hat das gemacht, einer, der mit Zahlen gut umgehen kann. Und es ist also schon eklatant, was für ein Gender Gap das es gegeben hat bei den Autobahnen. Man ist nicht total überrascht, man weiss es ein bisschen, aber wenn man die Zahlen sieht, ist es doch erstaunlich, Dominik.
Ja, also bei den Autobahnen haben 39% der Frauen Ja gesagt und 56% der Männer. Das ist der extremste Gender Gap. Und herausgefunden hat man das mit der Nachwahlbefragung, die Tamedia machen lassen hat durch Levas. Es ist bei den anderen Geschäften im Übrigen auch so. Also 44% der Frauen haben bei der Untermiete Ja gesagt, nur 41% beim Eigenbedarf geltend machen im Mietrecht, 47% bei der einheitlichen Finanzierung, aber am extremsten, du hast es gesagt, ist es bei der Autobahn.
Jetzt würde ich sagen, also wenn man jetzt die Analysen anschaut, würde ich behaupten, die Betroffenheit spielt eine Rolle. Oder? Also wenn ich würde jetzt mal behaupten, bei den Mietvorlagen, das haben wir schon besprochen, haben wahrscheinlich die Frauen empfindlicher darauf reagiert, dass eventuell sie aus der Wohnung raus müssen, weil eben einer kommt mit Eigenbedarf, nehme ich jetzt einmal an. Und bei der Autobahn ist es gerade umgekehrt. Ich meine, wer ab und zu ÖV fährt, der sieht, gerade vor allem am Morgen, es sind vor allem Frauen und Schüler im ÖV, während wenn man auf der Autobahn fährt, dann sieht man einfach ein Mann nach dem anderen. Also es ist offensichtlich, dass Männer wahrscheinlich die Autobahnen viel mehr nutzen, deshalb auch ein bisschen sensibler sind auf Stau als die Frauen, die im ÖV sitzen. Was meinst du?
Ja, und dann, das hat man im Nebelspalter Politbarometer gesehen, oder? Es gibt halt schon irgendwie so ein bisschen, das Auto ist immer noch etwas Männliches, glaube ich, kulturell auch, Mobilität und auch halt, du hast es jetzt erwähnt, oder? Es sind halt andere Berufe, die viele Männer machen als Frauen. Und die Berufe sind mehr auf Mobilität, auf flexible Mobilität, wo man auch noch etwas mitnehmen muss, vielleicht Werkzeugkisten oder weiss nicht was, dann bist du einfach aufs Auto angewiesen. Also es ist schon eine Abstimmung, also der Gap, der hat schon auch damit zu tun, wie man persönlich betroffen ist. Und es ist, Frauen haben ein Stück weit von ihrer persönlichen Betroffenheit und nicht als verantwortliche Staatsbürgerinnen abgestimmt. Das kann man so ein bisschen diplomatisch, glaube ich, schon sagen, oder?
Das ist aber sehr diplomatisch gesagt. Nein, ich finde, ich würde ein bisschen weitergehen. Es ist ein bisschen egoistisch, oder? Weil letztlich, und das zeigt aber auch, dass die Kampagne meiner Meinung nach völlig verfehlt war, wenn man die Frauen erreichen will. Und man hat eigentlich gewusst, dass die Frauen kritisch sind. Aber dann hat man meiner Meinung nach den falschen Schluss gemacht und hat gedacht, ja, wir machen nicht so eine aggressive Kampagne, weil das haben die Frauen nicht so gern. anstatt dass man die Frauen direkt angesprochen hat und gesagt hat, wo sind denn ihr betroffen? Und da muss ich sagen, eben deshalb, wir haben es schon am Sonntag gesagt, der Güterverkehr, da sind die Frauen wahnsinnig betroffen, letztlich. Weil sie gehen ja auch in Migros und gehen posten. Sie tun zum Beispiel Coop online bestellen, sehr viel häufiger, würde ich behaupten, als Männer. Das heisst, alle die Leute, die dann das Zeug vorbeibringen und so weiter, oder auch die Handwerker, die kommen, wenn etwas kaputt ist im Haushalt, und es ist halt immer noch so, dass mehr Frauen mehr daheim sind als Männer. Alle die Handwerker, die stecken im Stau. Und wenn man den Frauen vielleicht einmal gesagt hat, schaut, wir haben das Problem, euer Handwerker kommt dann nicht mehr oder er kommt einfach immer zu spät. Deshalb sollte er dazu stimmen. Dann hätte man vielleicht etwas erreichen. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist auch, ich glaube, es gehört immer zu den Grundregeln. Man sollte eigentlich nicht den Gegner probieren zu überzeugen, sondern man sollte vor allem überzeugen, die eigenen Leute, dass die kommen. Die Männer, die da gestimmt haben, die hätte man wahrscheinlich noch viel mehr Männer dazu können bringen, dass sie gehen stimmen, weil den Männern eben das Auto wichtig ist.
Also, es ist sicher so, man muss die eigenen Leute bezwingen. Der Gap, oder, der hat nur die entscheidende Rolle gespielt, weil bei den Männern das Ja natürlich auch nicht überwältigend war. Oder? Also, Stichwort Autobahnen gemäss dieser Nachwahlbefragung, eben 56% der Männer haben Ja gesagt. Wenn das bei 66% gewesen wäre, hat der Gap keine Rolle gespielt. Dann hat es aber bei den Medien ein riesen Aufjaulen gegeben, dass die Männer die Frauen überstimmt haben, genau. Die Bösen.
Aber wenn wir natürlich als Männer überstimmt werden, ist das natürlich okay. Weil wir haben ja 2000 Jahre lang die Frauen überstimmt, gebe ich zu. Jetzt müssen wir halt auch 2000 Jahre überstimmt werden, damit die kosmische Gerechtigkeit wieder da ist. Und ob wir dann alle versaufen im Stau, ist dann gleich. Und eben, ich will es noch einmal betonen, der Punkt ist, was die Kampagne verfehlt hat, ist, den Leuten klar zu machen, es geht nicht einfach darum, dass irgendwelche Leute unsinnigerweise in der Landschaft rumfahren. Der Sonntagsfahrer ist nicht unser Problem, auch nicht die jungen Männer, die ganze Zeit irgendwie rumrasen, sondern unser Hauptproblem ist ein Transportproblem. 70% vom ganzen Güterverkehr in diesem Land ist auf der Autobahn. Und das kostet unglaublich viel Geld, wenn die nicht mehr für sich kommen, wenn wir unsere Waren nicht mehr bekommen. Das hätte man viel stärker müssen betonen. Wir haben es schon mal besprochen. Gehen wir zu einem anderen Thema. Auch ein wunderbares Thema. Der Beat Jans sorgt immer wieder für ganz gute Schlagzeilen. Dominik, um was geht's?
Ja, ist die Geschichte von Francesco Benigni von CH Media. Der Bundesrat Jans hat jetzt ein eigenes Logo. Und zwar in den Mail-Signaturen vom EJPD taucht jetzt so ein stilisiertes rotes, natürlich rotes Bundeshaus auf mit einer roten Flagge obendran. Und darunter steht der Slogan «Wir machen Politik». Und dann fragt man sich sofort, der Wildwuchs hat es ja schon mal gegeben und etwa vor 15 Jahren hat man dann ein Corporate Design für die ganze Bundesverwaltung durchgemacht. Wie kann jetzt plötzlich der Beat Jans das machen? Man schnurrt sich dort raus. Ja, man drückt das also nur bei speziellen Orten brauchen, also eben zum Beispiel bei Mail-Signaturen und die sind nicht erfasst von dieser Regelung, die, glaube ich, die Bundeskanzlei rausgegeben hat.
Genau, aber wir müssen jetzt wirklich den Beat Jans loben. Weil es ist sehr ehrlich. Oder? Eigentlich dürfen ja seine Beamten eben nicht Politik machen. Eigentlich ist ja der Witz von der Verwaltung, wenn sie ihre E-Mails unterschreiben, dass man das Gefühl bekommt, ja, das sind eben Beamte, das sind ausgewogene, parteilose, parteiunabhängige Technokraten. Und sie machen nicht Politik. In diesem Departement sollte höchstens einer Politik machen, und das ist der Beat Jans. Und wenn der Beat Jans bei seinen E-Mails diese Signatur hätte, fände ich sehr sympathisch, wenn unterwürstet, ich mache Politik, damit wir wissen, dass er Bundesrat ist und eben die Aufgabe vom Bundesrat ist, ja, Politik machen. Aber wenn alle seine Beamten und seine Stäbler, die wahrscheinlich diese super gute Idee hatten, eben auch noch Politik machen, dann kommt es schief, dann ist es eben genau eigentlich nicht da, wo man will, entspricht nicht unseren demokratischen Grundsätzen, entspricht eigentlich nicht der Verfassung.
Genau.
Illegal, illegal. Alle die Basler Beamten, die er da mitgenommen hat, können wieder heim. Zurück ans Reichnü. Es Reichnü. Es ist sowieso meiner Meinung nach offensichtlich, dass die Basler Mafia nichts zustande bringt. Sie sind zu lange schon in dem Biotop in Basel, wo man einfach, da muss man gar nicht mehr Politik machen, weil man hat sowieso immer recht.
Aber es stimmt ja auch gar nicht. Also das Bundeshaus, ist gar nicht der Ort vom Bundesrat. Weißt, es ist völlig, es ist geschichtsfremd, es ist juristisch falsch, wie du gesagt hast, es ist völlig ahistorisch, oder? Im Bundeshaus, das ist der Ort vom Parlament. Er hat, wenn schon, müssen das sogenannte Bundeshaus West zeigen. Das ist einfach völlig unspektakulär. Das hat weder irgendein Türmli noch irgendwie so. Man sieht es auch selten im, und darum funktioniert es nicht. Aber eben, das ist am Schluss, ist das denen gleich, ob es stimmt, ob es aufgeht, ob es irgendwie logisch ist. Man muss einfach verbreiten, man muss speziell sein, man muss sich produzieren. Es ist eine PR-Fabrik und für sozialistische Ideen natürlich und es geht ihm nur um das.
Ja, aber es zeigt eben auch, dass sie Aktivisten sind. Dass die Beamten, Pseudo-Beamten aus Basel, das sind alles Aktivisten. Sie machen Politik, sie haben nicht die Auffassung, dass sie Staatsdiener sind, sondern sie sind vor allem Diener von ihren eigenen Ideen und eigenen Missionen. Gut, das war es von Bern einfach. An dem 26. November 2024, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Das ist ganz, ganz ein guter Schritt, zum solchen, ja, wie soll man sagen, Wildwuchs im Bundeshaus zu unterbinden. Wir reden darüber, wir kritisieren, wir ordnen das ein. In dem Sinn, zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr ab und zu die Verfassung lest. Gut, in dem Sinn, schönen Tag. Gute Zeit, bis morgen, gleicher Zeitpunkt und gleicher Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.